Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er sagt, so gehe es nicht weiter. Die Finanzsysteme müssten vor sich selbst geschützt werden, der Mittelstand gerettet. Eine Lösung, weniger Chefs. Eine andere, freiwillige Sozialarbeit für 18-Jährige und für Rentner. Das sagt Richard David Brecht, Deutschlands Starphilosoph. Er ist einer, der die Welt einfach erklären kann, auf spannende Art und Weise. Darum ist er ein begehrter Gast in Talkshows oder an Podien. Wie gestern in Zürich, als er auf Einladung des Efficiency Clubs mit Frank A. Meyer über die Frage diskutierte, Demokratie oder Ökonomie. Davor hat Ivan Apribakovic, den 47-jährigen Philosophieprofessor, Bestsellerautor und Publizisten, in Zürich getroffen.
Das Tagesgespräch.
Richard David Brecht, was mögen Sie an der Schweiz?
Das ist nicht ganz einfach in Worte zu fassen, weil ich würde sagen, mein Verhältnis zur Schweiz ist ein bisschen ambivalent. Ich mag die föderale Struktur an der Schweiz, finde sie da sehr vorbildlich. Ich mag den Konkordanzgedanken mit einigen Einschränkungen, den ich aber in einiger Hinsicht dem deutschen System für überlegen halte. Und ich kann mich erinnern, wie ich als 18-Jähriger das erste Mal in der Schweiz war und gedacht habe, das gibt tatsächlich Landschaften, die aussehen wie Märklin-Eisenbahnlandschaften. Und wie viele andere Deutsche und Menschen in aller Welt auch, habe ich diese Landschaft gemocht.
Sie haben jetzt eigentlich nur Positives gesagt. Was mögen Sie denn nicht an der Schweiz? Weil Sie haben gesagt, ambivalent.
Ich glaube, dass Länder, die eine gewisse Reichtumsschwelle überschritten haben, nicht uneingeschränkt sympathisch sind. Das hängt damit zusammen, dass sich sehr reiche Gesellschaften häufig in die Probleme von sehr armen Gesellschaften nicht mehr gut reinversetzen können. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass der Wohlstandsstatus der Schweiz, der eben weitgehend auf der internationalen Finanzwirtschaft gegründet ist, letztlich auf einer hochproblematischen Ebene steht. Ich glaube, dass das Weltfinanzsystem, so wie es gegenwärtig ist, moralisch nicht mehr vertretbar ist. Und damit wird ein Land mit einer hohen moralischen Alltagskultur wie der Schweiz auf unterster Ebene ein wenig der Teppich weggezogen. Da wehren die Schweizer sich auch gerne gegen, aber das müssen sie sich gefallen lassen.
Sie haben schon gesagt, dass Sie an der Schweizer Demokratie einiges gut finden. Finden Sie denn auch die Schweiz klug, weil sie nicht in der EU ist?
Ich bin froh, dass ich mir darüber den Kopf nicht zerbrechen muss. Die EU ist dabei, sich radikal zu verändern. Aber niemand bestimmt gegenwärtig die Richtung, sondern die EU entwickelt sich im Augenblick von Krisenplan zu Krisenplan weiter.
Also ganz kurzfristig?
Ganz kurzfristig, ohne langfristige Strategie. Das heißt, im Grunde genommen wird Europa im Augenblick radikal umgebaut, ohne dass man eigentlich weiß, wie es später aussehen soll. Das ist sehr problematisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, das alte Europa war schief zusammengewachsen. Das gilt erst recht für den Euro. Ich bin ganz sicher, dass Griechenland und Portugal in Kürze den Euro nicht mehr haben werden. Und dass es auch ganz gesund so sein wird, dass sie ihn nicht haben werden. Und dass der Austritt dieser beiden Länder aus der Eurozone auch keinen großen Schaden hinterlassen wird. Sondern dass man eher, wenn überhaupt, ein Schaden ist, aus dem man klug wird. Ich glaube aber, dass es neue Chancen sich offenbaren, dass Europa auf eine andere Art und Weise politisch zusammenwächst. Und da muss man mal schauen, was aus diesem Europa wird, um die Frage zu beantworten, ob es schlau ist, für die Schweiz dabei zu sein oder nicht.
Denken Sie denn, dass es egoistisch ist von der Schweiz, dass sie jetzt nicht an dieser gemeinsamen Idee beteiligt ist?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass solche moralischen Kategorien, wie man sagt, das ist ein besonders egoistisches Verhalten eines Staates, eigentlich keine große Rolle spielen. Ich würde mich auch in dem Moment, wenn ich überhaupt einen Staat als egoistische Brandmarke, bestimmt nicht auf die Schweiz einschießen. Ich würde eher sagen, dass Großbritannien seine Realwirtschaft ruiniert hat und sich dann einzig und allein auf die Finanzwirtschaft verlassen hat und damit eine Bedrohung für das restliche Europa geworden ist in puncto Steuersenkungen und Erleichterung von Finanztransaktionen, dass dieses Land einen viel härteren, egoistischeren Kurs fährt als die Schweiz. Aber dass die Bankgeheimnisse, wie sie bisher sind, in Zukunft nicht bestehen bleiben können, dass die Schweiz als Möglichkeit einer Steueroase in dieser Form nicht bestehen sein kann, das muss auch allen Schweizern klar sein. Also dieses Privileg wird EU oder nicht EU nicht mehr langfristig aufrechtzuerhalten sein.
Die Situation ist ja heute so, dass der Kommunismus und der Realsozialismus, denke ich, in weiten Teilen gescheitert sind. Nun haben wir den Kapitalismus, das heißt ja auch, wir haben Wachstum. Also Wachstum ist vor allem eigentlich ein Gewinnwachstum. Kann man daraus schließen, dass die ganze Ideologie, die wir heute haben, auf Egoismus aufgebaut ist? Oder ist der Gedanke zu einfach?
Also ich finde, Egoismus und Gewinnwachstum ist nicht ganz genau das Gleiche. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Leute miteinander handeln zum wechselseitigen Vorteil. Ich kann nicht erkennen, dass das egoistisch sein soll. Kapitalismus ist nicht per se egoistisch. Da macht man es sich viel zu schlau und zu einfach, weil der Kapitalismus ist die erfolgreichste Wirtschaftsform, die die Welt je gesehen hat. In den letzten 200 Jahren ist der Wohlstand in den Ländern der westlichen Welt in unvorstellbarem Ausmaß explodiert. Durch zweckrationales kapitalistisches Wirtschaften. Wenn wir gucken, wie hat ein Bauer im alten Rom gelebt? Und wie hat ein Bauer in der Schweiz im Jahr 1820 gelebt? Da wird man sagen, die Lebensqualität des römischen Bauern war vermutlich sogar höher. Wenn wir gucken, wie ein Bauer in der Schweiz heute lebt, dann sehen wir, es ist etwas Unglaubliches passiert. Und das alles verdanken wir dem Kapitalismus. Und dann kann ich nicht einfach sagen, das System ist egoistisch, sondern dieses System hat, selbst wenn es einer egoistischen Logik folgt, doch dafür gesorgt, dass der Wohlstand wahnsinnig gestiegen ist. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Was mir allerdings Sorgen macht, ist, dadurch, dass wir die kapitalistische Logik, ich investiere und ich will einen optimalen Ertrag dafür, als so erfolgreich erlebt haben, haben wir angefangen, im gleichen Maße, wie die Kirchen zurückgegangen sind, die Milieus, aus denen man kam, an Bedeutung verloren haben, dazu übergegangen, alles kapitalistisch zu sehen.
Machen Sie ein Beispiel.
Ja, zum Beispiel ist der ganze Liebesmarkt heute ein einziger kapitalistischer Markt geworden. Ich habe eine bestimmte Attraktivität, die investiere ich in diesen Markt und ich möchte ein möglichst gleichwertiges Äquivalent oder was Besseres dafür kriegen. Und dann ist natürlich ein großes Problem, wenn der Pater altert, dann ist er weniger attraktiv oder ich sehe jemand anders und denke, oh, ich habe zu tief ins Regal gegriffen, ich könnte ja doch was Besseres kriegen. Und man sieht das gerade bei der jungen Generation, dass es eigentlich immer schwieriger ist, langfristige Bindungen einzugehen, weil man als jemand, der in einer Welt lebt, wo er sich alles aussuchen kann, vom Telefonanbieter bis zur Religion, einfach nicht mehr begreifen will, dass man für eine solche Entscheidung jetzt keine Wahlmöglichkeit mehr hatte, dass man sagen kann, ich gebe das Produkt zurück, sondern da eigentlich bleiben soll, so wie die Generation der Eltern, wo vor allem der Großeltern das noch erlebt hat. Das heißt, die Kapitalisierung von allem und die Unterwerfung von allem unter die Marktlogik ist ein ziemliches Problem. Und das ist der Grund, warum die jüngeren Menschen heute in der Schweiz nicht glücklicher sind als die Älteren, obwohl sie in so privilegierten Umständen leben.
Wenn wir jetzt diese Logik anschauen, von der wir vorhin gesprochen haben, diese kapitalistische Logik, Sie haben zwar aufgezeigt, dass es den Schweizerinnen und Schweizern finanziell besser geht und trotzdem ist es möglich, dass es jetzt Manager gibt, die sich selbst Löhne in zweistelliger Millionenhöhe zuschanzen und gleichzeitig gibt es Leute, die zum Teil nicht einmal das existenzielle Minimum erreichen und zwei Jobs haben.
Also zunächst mal hat es das in der Geschichte natürlich immer gegeben. Frühere Gesellschaften waren noch viel grausamer als heutige, also was die Kluft zwischen Arm und Reich anbelangt. Wir betrauern das vor allen Dingen aus dem Grund, weil das vor kurzem mal besser war.
Genau.
Und wir denken, eigentlich war das Optimum doch erreicht in den 60er Jahren oder in den 70er Jahren, als in den Gesellschaften des Westens die Unterschicht allmählich verschwand und immer mehr eine Chance hatten, in die Mittelschicht aufzusteigen. Die Gesellschaft bekam die Form einer Zwiebel, einer dicken Mittelschicht. Und jetzt sehen wir, dass diese Zwiebel zusammengedrückt wird. Und wenn nichts passiert, dann haben diese Gesellschaften irgendwann die Form einer Sanduhr. Das heißt, ein Optimum wird schlechter. Und das liegt natürlich an der Globalisierung, von der die unteren Schichten insofern profitieren, als dass sie billige Lebensmittel haben und billige Kleidung, die aber auf der anderen Seite die Ungleichheit auch in unserer Gesellschaft erhöht. Und deswegen müssen natürlich alle politischen Anstrengungen darauf gerichtet sein, diese Mittelschicht zu erhalten. Und da habe ich das Gefühl, da herrscht eine sehr, sehr weitgehende Ratlosigkeit und Ideenlosigkeit. Und ich habe in meinem letzten Buch unglaublich viele Vorschläge gemacht, die sich eigentlich immer um das Thema drehen. Wie kann man die Mittelschicht in Deutschland kultivieren, die der Träger der Bildung und der Träger der Moral ist?
Geben Sie ein paar Beispiele. Was kann man tun?
Also was wichtig ist, ist ja dafür zu sorgen, dass möglichst viele nicht von der Mittelschicht in die Unterschicht durchgereicht werden. Gesellschaften, die breite Unterschichten haben, sind sozial unfriedliche Gesellschaften, in denen man nicht so gerne leben möchte. Sondern wenn Sie auf einer Karte gucken, in welchem Land der Welt möchten Sie leben, dann werden Sie sagen, in der Schweiz vielleicht oder in Luxemburg oder in Deutschland oder in Holland oder in Dänemark. Es werden Ihnen vor allen Dingen Länder einfallen, die eine breite Mittelschicht haben. Weißrussland wird Ihnen nicht einfallen, aber auch Kuwait wird Ihnen wahrscheinlich nicht einfallen. Jetzt müssen wir gucken, wie schaffen wir es, dass möglichst viele aus der Unterschicht eine Chance haben, zu den Mittelschichten zu gehören. Da muss man erstmal gucken, dass die Unterschicht heute nicht mehr das gleiche ist wie früher. Früher war die Unterschicht die Arbeiterklasse. Das ist sie heute weitgehend nicht, sondern die größte Zahl der Unterschicht sind bei uns die Transferempfänger. Also die, die durchs System durchgefallen sind, die keine Arbeit haben, die keine Chancen haben, die Asylanten sind, die illegal in der Gesellschaft sind und dergleichen mehr. Die haben aber auch Kinder und die haben auch Kinder, die in Schulen gehen und die zu Hause niemanden haben, der ihnen helfen kann. Und deswegen halte ich es für eine Verpflichtung der Mittelschichten, dass sie sich um diese Kinder kümmern. Zum Beispiel, indem sie ihnen Nachhilfeunterricht bereits in der Grundschule geben. Und zwar nicht, indem das ein paar Leute machen, sondern ich habe, was große Entrüstung ausgelöst hat, in Deutschland gefordert, ein soziales Pflichtjahr einzuführen. Und zwar einmal ein soziales Pflichtjahr für Schulabgänger statt des Wehrdienstes und zweitens ein soziales Pflichtjahr für Rentner im ersten Rentenjahr. 15 Stunden in der Woche, sich solidarisch der Gesellschaft gegenüber erweisen und einen Job nach eigener Wahl sich aussuchen, wo man der Gesellschaft was Gutes tut. Ich habe mal ausgerechnet, wenn von den 2 Millionen Rentnern, die in Deutschland jedes Jahr dazukommen, auch nur jeder Zehnte Kindern in der Grundschule Nachhilfeunterricht gibt, gäbe es wahrscheinlich keinen mehr, bis auf welche, die jetzt einen Gehirnschaden haben, die Schule nicht schaffen. Stattdessen haben wir in Deutschland flächendeckend gesehen 10% aller Schüler, die komplett ohne irgendeinen Schulabschluss die Schule verlassen. Also, es muss eine Tugendaufgabe der Mittelschichten sein, sich um die Kinder der Unterschicht zu kümmern. Und das ist ein Weg, wie man das machen kann.
Ist dann auch die Idee, dass die Mittelschicht wieder wächst, wenn man den Kindern der Unterschicht sozusagen den Bildungsweg ermöglicht? Das ist dann die Idee.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Idee. Also wir diskutieren die sozialen Probleme in Deutschland immer als Finanzprobleme. Als die Frage, müssen wir Hartz IV, also den Satz, den man bekommt, wenn man von nichts anderem mehr lebt, als das, was der Staat einem als Restgeld gibt, müssen wir das um 20 Euro erhöhen oder um 5. Oder müssen wir es sogar senken, damit die Arbeitsmoral gestärkt wird oder wie auch immer. Es ist völlig egal, das können Sie um 50 Euro drücken oder um 100 erhöhen. Sie ändern überhaupt gar nichts. Wenn Sie es um 100 erhöhen, dann wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Flachbildschirmen in der Gesellschaft weiter steigen, weil auch Leute in der Unterschicht ein Statusbedürfnis haben. Das ist ja völlig klar. Und das wollen Sie sich erfüllen. Und wenn Sie sich kein teures Auto kaufen wollen, wollen Sie wenigstens einen tollen Fernseher haben. Menschen sind halt so. Finde ich jetzt auch nicht verurteilenswert. Aber Sie lösen das soziale Problem nicht. Weil das soziale Problem ist eine Frage von Vorbildfunktion, von Manpower, von Coaching, von Motivation. Und das alles können die Eltern dieser Kinder häufig, nicht immer, aber häufig nicht. Und da müssen die einspringen, die es können.
Wieso sagen Sie dann nur ein Jahr? Wieso sagen Sie nicht weitere Sozialjahre, wenn man 65 ist? Ich meine, sowieso, die Diskussion in der Schweiz läuft sowieso dahin, dass man das Rentenalter erhöht auf 67.
Ja, die Diskussion haben wir in Deutschland auch. Also die Höhe des Rentenalters ist für meine Überlegung jetzt nicht die entscheidende Überlegung. Ich glaube aber, dass viele Leute, die mal das machen, 16 Stunden in der Woche, das heißt 3 Nachmittage in die Schule gehen und Kevin und Ahmed auf die Sprünge helfen, dass sie vernünftig Deutsch lernen oder rechnen lernen, dass die nach dem einen Jahr nicht aufhören werden, weil sie dann Kevin oder Ahmed ins Herz geschlossen haben. Das heißt, ich glaube, man muss die Leute gar nicht zwingen, das über mehrere Jahre zu machen. Das kriegt man auch gar nicht eingeführt. Das ist ja schon schwer genug, das jetzt einzuführen. Aber ich glaube, dass die Anzahl derjenigen, die dann ehrenamtlich tätig sein werden, höher sein wird als die derjenigen, die das jetzt schon machen. Viele haben einfach Schwellenangst. Es gibt so viele, ich bin auf die Idee gekommen, weil nach meinen Vorträgen kommen so viele ältere Leute und sagen, ja, wissen Sie, Herr Brecht, ich würde mich ja gern engagieren, wissen Sie, aber ich weiß nicht wo. Und dieses Pflichtjahr hilft Ihnen dabei. Da finden Sie was und dann bleiben Sie dabei.
Und ist es beabsichtigt, dass das niemand bezahlen soll?
Ja, Sie kriegen ja in der Zeit ganz normale Rente.
Das genügt, finden Sie, auch wenn Sie jetzt einen Dienst an der Gesellschaft machen.
Ja, das genügt, aber eines ist wichtig. Ich habe diesen Vorschlag gekoppelt mit einem zweiten Vorschlag, nämlich 1.000 Euro Mindestlohn für Rentner, die länger gearbeitet haben. Es gibt nämlich Rentner, die diesen Sozialdienst gar nicht machen könnten, weil sie neben ihrer kärglichen Rente Taxi fahren müssen, damit sie über die Runden kommen. Das ist ein skandalöser Zustand, dass es das überhaupt gibt, dass jemand 20 Jahre gearbeitet hat und dann von seiner Rente nicht existieren kann. Und der muss selbstverständlich aufgehoben werden und deswegen fordere ich eine Mindestrente von 1.000 Euro. Das ist etwas mehr, als die Sozialdemokraten jetzt fordern. Und ich hoffe, die wird auch irgendwann kommen, damit diese Arbeit überhaupt möglich wird.
Nun ist diese Diskussion auch in der Schweiz lanciert damit. Ich möchte noch einmal zur Umgestaltung der Wirtschaft kommen. Sie haben da eine ziemlich, denke ich, radikale Idee. Sie sagen, Sie möchten eigentlich weniger Wachstum und eine Art Entschleunigung. Was heißt das konkret?
Ja, aber es muss man vorsichtig sein. Also weniger Wachstum. Ich bin nicht gegen Wachstum. Ich bin sogar für Wachstum. Ich bin für Bildungswachstum. Ich bin für Forschungswachstum. Ich bin dagegen, den Erfolg einer Volkswirtschaft einzig und allein an der Steigerung des Bruttoinlandsproduktes zu messen. Ich halte das Messinstrumentarium für falsch und ich sage auch nicht, der Kuchen muss größer werden. Es reicht, wenn er besser schmeckt. Also das ist die grundsätzliche Überlegung. Ich bin dadurch durch einen Schweizer inspiriert worden, durch Professor Binswanger, der sehr genau erforscht hat, warum müssen Gesellschaften überhaupt wachsen. Und der zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Volkswirtschaften eigentlich nur aus einem einzigen Grund noch wachsen müssen. Und das hängt mit dem Finanzsystem zusammen, nämlich um seine Kredite abzutragen. Das heißt, ein Unternehmen investiert, muss dafür einen Kredit aufnehmen. Auf den Kredit muss er Zinsen zahlen. Und mindestens das, was an Zinsen zahlt, muss er zusätzlich erwirtschaften. Und darin liegt das, was Binswanger die Wachstumsspirale nennt. Das heißt, es hängt unmittelbar mit der Finanzwirtschaft zusammen. Denn in einem finden wir schnell Einigkeit. Die Wirtschaft der Schweiz muss nicht wachsen, damit in der Schweiz mehr Wohlstand entsteht. Denn in der Schweiz gibt es so einen unvorstellbaren Wohlstand. Wenn man den noch ein klein bisschen besser verteilen würde, gäbe es nicht das geringste Problem. Und außerdem, wenn Sie ein Einkommen von 100.000 Franken haben und Sie kriegen jetzt durch das enorme Wohlstandswachstum in der Schweiz 120.000 Franken, glauben Sie doch nicht, dass Sie langfristig ein glücklicherer Mensch werden.
Klar, diejenigen, die jetzt weniger haben, werden sagen, wow, der Herr Precht, der hat ja absolut recht, dass wir ein bisschen umverteilen in der Schweiz. Die anderen werden sagen, dem drehen wir den Hals um. Also ich meine, das ist ja total utopisch.
Also ich kann für die Schweiz nicht sprechen. In Deutschland sehe ich das alles als überhaupt nicht utopisch an. Also ich glaube erstens, dass dieses Pflichtjahr irgendwann kommen wird. Wissen Sie, es ist mit den Ideen immer so, wenn jemand mit so einer neuen Idee aufkommt, als erstes wird er verlacht und dann wird er bekämpft. Und irgendwann wird es eingeführt und es gilt als völlig selbstverständlich und man kann sich gar nicht mehr an die Zeit davor erinnern. So war das zum Beispiel auch mit dem Rauchverbot. Völlig unvorstellbar, wenn ich gesagt hätte, vor 10 Jahren in Deutschland soll den Gaststätten das Rauchen verboten werden. Und genauso wird das mit dem Pflichtjahr auch kommen. Auch diese anderen Vorschläge, die hängen natürlich noch mit vielen anderen Fragen zusammen. Aber ich glaube, dass das alles sehr, sehr realistisch ist. Wir haben ja auch nicht so ein Übergangsphänomen in Deutschland. Wenn Sie in eine Talkshow gehen und sagen, das muss alles anders werden, dann klatschen die Leute. Wenn Sie einen konkreten Vorschlag machen, was Sie irgendwie umverteilen oder anders machen wollen, dann finden Sie nur noch Bedenkenträger. Das liegt daran, dass es den Leuten noch so wahnsinnig gut geht. Wer etwas erreichen will, der sucht sich Ziele und wer etwas verhindern will, der sucht sich Gründe. Und wir haben im Augenblick eine Dominanz der Gründe gegenüber den Zielen. Aber in dem Moment, wo die Erschütterungen durch die nächste Finanzkrise und übernächste und die Turbulenzen, die jetzt alle dazu erwarten sind, wir haben ja nichts gelernt aus der ersten Finanzkrise, kommen, werden die Leute in dem Maße auch bereit sein, Veränderungen hinzunehmen. Dafür brauchen sie glaubwürdige, charismatische Politiker, großes Thema, ne? Wo sollen die herkommen und dergleichen. Aber im Prinzip ist die Veränderungsbereitschaft, wenn man die Emotionen der Leute richtig anspricht, die ist schon da.
Ich habe gelesen, dass Ihre Eltern Atheisten und Marxisten waren.
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine Eltern stark sozial engagiert waren und Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre auch politisch links. Allerdings nicht Mitglied irgendeiner Partei waren. Das fand seinen Niederschlag darin, dass meine Eltern 2 Kinder aus Vietnam adoptiert haben, 1969 und 1972. Das war 1969 in Deutschland sogar noch illegal. Und zwar eben auch als Zeichen der Solidarität mit dem Bauernvolk in Vietnam, das da von einer Weltmacht in Grund und Boden gebombt wurde. Und natürlich auch, um einzelnen Menschen im Schicksal eben dieser beiden Kinder zu helfen. Und das hat starke Spuren hinterlassen. Das heißt, meine Eltern hatten einen recht ausgeprägten Anti-Amerikanismus. Und das andere ist auch, dass wir eigentlich in Gedanken auf eine Gesellschaft vorbereitet wurden, die gerechter sein sollte als die Gesellschaft der Bundesrepublik. Und insofern würde ich sagen, ich habe schon eine sehr politische Erziehung genossen.
Wie weit hat Sie das geprägt, diese Idee der Gerechtigkeit?
Und das hat mich stark geprägt. Ich habe durch mein Philosophiestudium gelernt, dass Gerechtigkeit den allermeisten Menschen nun wirklich nicht das Wichtigste ist. Und das muss man auch einkalkulieren. Es gibt im Leben für die allermeisten Menschen deutlich wichtigere Dinge als Gerechtigkeit. Aber ich glaube, dass die Grundwerte, die meine Eltern mir mitgegeben haben, nämlich Solidarität mit den Schwächsten zu haben, engagiert für die eigene Überzeugung zu sein, und Mehrheitsmeinungen zu misstrauen, dass das keine schlechten Rezepte waren für mein späteres Leben.
Fänden Sie das auch heute wichtig, dass die Leute selbst denken?
Ja, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Menschen selber denken. Und ich werde mein nächstes Buch über Bildung schreiben und über unser Schul- und Hochschulsystem, weil es etwas ist, was wir in den Schulen nicht lernen. Wir lernen in den Schulen ja in allererster Linie das, was in den Lehrbüchern steht, zu reproduzieren. Wenn man sich mal überlegt, was für eine wahnsinnige Intelligenz in unserem Schulsystem vergeudet wird, brach liegen lässt, wie wenig Lehrer mit wirklich denkenden Kindern umgehen können und woran das eigentlich liegt, dann kann einem schon ziemlich schwindelig werden. Das heißt, wir haben unglaubliche Potenziale, die wir diesbezüglich nicht nutzen. Der Grund liegt natürlich darin, dass die meisten Gesellschaften es nicht so gerne haben, wenn sie wahnsinnig viele denkende Menschen in ihren Reihen haben. Für die meisten Unternehmen gilt das auch. Für sehr, sehr viele Berufe brauchen Sie keine Leute mit eigenen Gedanken.
Weil es unbequem ist.
Weil es unbequem ist und weil es die Sache auch kompliziert macht. Also wenn ein Busfahrer spannende philosophische eigene Gedanken hat, kann er das gerne machen, da fügt er auch keinen Schaden zu. Aber wenn er jetzt in einem Betrieb arbeitet und der Überzeugung ist, dass sein Chef deutlich dümmer ist als er und er artikuliert das und macht Gegenvorschläge, wird er im Regelfall damit abgelehnt werden. Wir sind also noch nicht darauf vorbereitet. Es liegt auch daran, dass wir zum Beispiel eine ganz interessante Feststellung machen. Die größte wirtschaftliche Kreativität entfalten Sie nicht in stark hierarchischen Systemen. Wenn Sie mal gucken, wie ist Apple gegründet worden? Ja, von unzufriedenen IBM-Mitarbeitern, die sich dann in der Garage ohne Hierarchie, 20, 25 Kumpels quasi, hingegangen sind und etwas völlig Neues aus der Traufe gehoben haben. Sowas kann kein Unternehmen in seiner Abteilung entwickeln. Kreativität entsteht nur in Systemen mit flachen Hierarchien, in denen kein Chef darauf guckt, ob das Ganze effizient wird oder nicht effizient wird. Und so ähnlich müssten eigentlich Schulklassen auch funktionieren. Und da werde ich auch eine ganze Reihe von Vorschlägen machen, wie man das besser organisieren kann. Das heißt, wie man die Kreativität in der Gesellschaft erhöht. Dafür muss man dann aber auch eine Wirtschaft haben, wo diese kreativen Kinder, die entsprechend ausgebildet sind, auch gebraucht werden und nicht, wo man ihnen die Flügel stutzt.
Richard David Precht, Sie bewerten und erklären zum Teil auch Politik, Gesellschaft, das Alltagsleben. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe?
Ich glaube, dass die Aufgabe der Philosophie sich sehr stark gewandelt hat. Wir haben natürlich eine Hochschulphilosophie, die sich mit bestimmten logischen Problemen beschäftigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein wachsendes Bedürfnis in der Gesellschaft nach Leuten, die ihnen helfen, sich zu orientieren. Ich sehe also Philosophen als sowas wie Scouts für Sinndefizit oder als Konsensarrangeure oder einfach als Gehilfen, die einem helfen, mit der Machete den Dschungel zu durchschlagen an den verschiedenen Aspekten, Wissenschaften, Fragen, die einen alltäglich umgeben. Das heißt, so eine Pfadfinderfunktion. Das ist eigentlich das, wofür Philosophen heute in der Gesellschaft gebraucht werden, aber an den Hochschulen nicht ausgebildet werden. Es ist immer schwieriger, sich in der heutigen Welt, die immer komplexer geworden ist, zu orientieren. Und wir brauchen immer mehr Menschen, die anderen Menschen dabei helfen, sich zu orientieren. In Fragen von Werten, in Fragen von Sinn, in Fragen von Bewertungen, in Fragen von was ist wahr, was ist falsch oder was ist plausibel, was ist weniger plausibel und. Und das ist ein riesiger Wachstumsmarkt für Philosophen, der bisher eigentlich gar nicht erschlossen worden ist. Und ich habe da eine entsprechende Rolle auf diesem Markt, aber ich bin ziemlich sicher, es wird in den nächsten 10, 20 Jahren immer mehr geben, die eine ähnliche Funktion in der Gesellschaft übernehmen werden. Und das wäre auch gut so.
Sie haben es selbst gesagt, Sie haben eine bestimmte Rolle. Ich habe beim Durchlesen von Artikeln über Sie ganz viel gefunden. Unter anderem hieß es da irgendwie Deutschlands wichtigster öffentlicher Philosoph und Starphilosoph und was weiß ich. Ich meine, wer Antworten hat in der heutigen Zeit, macht Geld. Genau in der Zeit, in der die Leute Antworten suchen. Sind Sie so jetzt ein Teil des Systems?
Sie meinen, die Tatsache, dass ich durch den Verkauf von vielen Büchern reichlich Geld einnehme, macht mich zum Teil des Systems?
Das frage ich Sie.
Die Frage ist ja, wovon ist man abhängig und wovon ist man nicht abhängig? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Ein gewisser Wohlstand hat sogar den großen Reiz, unabhängiger zu werden. Also wenn ich jetzt wenig Geld mit meinen Büchern verdienen würde, wäre ich sehr, sehr viel abhängiger, als wenn ich viel Geld mit meinen Büchern verdiene. Also jedenfalls ist es das so, wie ich spüre, wie es ist. Das heißt, ich kann ganz, ganz viele Angebote, die ich im Leben kriege, etwas zu machen, nicht annehmen, weil es mir nichts ausmacht, sie nicht anzunehmen. Und wenn ich wenig Geld hätte, würde ich dann vielleicht trotzdem hingehen, weil ich davon leben muss. Also diese Form von Freiheit würde ich höher einschätzen als die Unfreiheit, die dadurch entsteht, dass andere Leute von außen mich als Teil des Systems wahrnehmen und nicht mehr als unabhängig.
Heute haben wir die Freiheit, beim Stichwort Freiheit, zu entscheiden, was brauche ich, was gefällt mir, wie will ich leben. Sind wir heute freier als früher?
Nein, ich glaube, wir sind etwas unfreier geworden. Denn wir haben ja heute nicht nur die Freiheit der Wahl, sondern wir haben den Zwang, wählen zu müssen. Das fängt ja schon damit an, dass ich früher mein Telefon von der Post gekriegt habe und darüber nicht weiter nachdenken musste. Heute ärgere ich mich darüber, dass ich mich entscheiden muss zwischen verschiedenen Telefonanbietern, deren Kalkulationen und deren Konditionen ich ohnehin nicht verstehe. Das heißt, ich bin gezwungen, geistige Energie für etwas zu verschwenden, was mich überhaupt nicht interessiert. Und damit ist das Leben vollkommen ausgefüllt. Ich sehe gerade in der jüngeren Generation die Unfähigkeit, sich zu entscheiden. Ich glaube, das Prägendste, was diese Generation von der heutigen unterscheidet, ist nicht, ob man auf Facebook ist oder nicht, sondern das Prägendste ist, dass diese Generation sich noch sehr, sehr viel schlechter entscheiden kann, wie sie leben soll, als das meine Generation konnte und erst recht die Generation meiner Eltern. Früher war eine Verabredung eine Verabredung. Heute machen sie Cherry-Picking. Sie verabreden sich mit drei Freunden zu drei verschiedenen Fäden. Zu dem einen gehen sie hin, finden sie es nicht gut, gehen sie woanders hin und bei der dritten kreuzen sie erst gar nicht auf. Diese Hartherzigkeit und Grausamkeit, mit der junge Leute heute miteinander umgehen, das hätten wir niemals gemacht. Und das liegt daran, dass sie durch und durch kapitalistisch auf diesem Markt agieren und das Optimum für diesen Abend erwirtschaften wollten, während ich mir die Frage nach dem Optimum nie gestellt habe, weil es gab nur einen einzigen Laden, wo man überhaupt hingehen kann, wo ich gewohnt habe.
Und die Fackel, die uns durch dieses Dickicht führt, heißt Philosophie.
Also ich sehe Philosophie als eine Art Metawissenschaft, die hilft, zwischen den Erkenntnisständen der anderen Wissenschaften zu vermitteln. Das ist die Philosophie klassischerweise immer gewesen. Wenn sie Kant gefragt hätten, hätte er eine ähnliche Antwort gegeben. Aber die Aufgabe des Philosophen besteht ja nicht darauf, einfache Antworten zu suchen. Denn Antworten, einfache Antworten auf all diese Fragen gibt es nicht. Sondern die Rolle der Philosophie besteht darin, den Menschen zu helfen, intelligenter über sich selbst nachzudenken.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Brecht.
Gerne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.